Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.
Viele Jahre hat Daniel Lensing kaum Sport getrieben. Sogar das Spazierengehen hat er erst in der Corona-Pandemie für sich entdeckt. Als bei ihm im Herbst 2022 Typ-2-Diabetes diagnostiziert wurde, war er trotzdem überrascht, obwohl sowohl Vater wie auch Großmutter mit der Erkrankung leben. Daniel Lensing begann, bewusster und weniger zu essen und das Laufen anzufangen. Das Ergebnis: 20 Kilo weniger und ein HbA1c von 5,8. Wie er heute mit seinem Typ-2-Diabetes gut lebt und warum er sich in der Sag-es-laut-Community engagiert, darüber spricht Daniel Lensing mit Dr. Meinolf Behrens, Diabetologe und Sportmediziner. Für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei GSK und der IKK Classic.
Ja, hallo Herr Lensing. Schön, dass Sie Zeit haben für einen entspannten abendlichen Spaziergang. Ist ja etwas, die Hitze hat uns ja etwas verlassen, sodass es jetzt hier im Botanischen Garten eigentlich wunderschön ist für einen netten Plausch.
Ja, hier, ich laufe gerade durch meinen eigentlichen Laufwald. Ich glaube, in dieser Geschwindigkeit hatte ich den auch noch nie. Und auch bei uns hat sich Gott sei Dank die Temperatur hier in Hamm relativ gebändigt.
Ja. Ja, das waren ja wirklich zwei heiße Tage, das muss man sagen. Und man hat immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass man sie auch noch in den Knochen hat. Da kann man sich nicht ganz von frei sprechen. Jetzt wollen wir aber nicht nur über das Wetter sprechen, sondern auch über Ihren Diabetes. Oder vielleicht vorweg, Herr Lensing, wir handhaben das eigentlich immer so unter Sportlern oder unter bewegten Menschen, dass wir uns hier duzen. Ich bin ja auch der Ältere, ich darf das ja auch anbieten. Ist das für dich in Ordnung?
Selbstverständlich.
Okay, also ich bin der Meinolf und du bist der Daniel. Genau. Gut, dann Daniel, erzähl doch mal ein bisschen von deinem Diabetes.
Ja, ich habe Oktober 2022 die Diagnose gekriegt. War, ich sag mal, ein indirekter Zufallsfund. Ich habe in der Familie schon im Endeffekt zwei Personen mit Diabetes Typ 2, das Ganze auch in der Erblinie, also Vater und Oma väterlicherseits. Und dementsprechend war das Thema schon mal generell bekannt an der Stelle. Und zur Corona-Zeit bin ich halt immer walken gegangen und hatte dann gedacht, schau doch mal, ob du nicht da mal in andere Geschwindigkeitslevel kommen kannst. Also mal ein bisschen mehr Tempo machen. Hab aber gedacht, lass noch mal einen Arzt vorher drüber gucken. Die Überraschung war dann trotzdem groß. Und wie das dann so ist, wenn man ja eigentlich die Symptome kennt, kann man ja auch mal zurückrechnen mit, wenn du genau drüber nachdenkst, war das ja schon ein paar Tage vorher.
Ja.
Und man kann so grob anderthalb Jahre noch mal draufschlagen.
Ja, das wissen wir ja auch. Die Dunkelziffer beim Typ-2-Diabetes, die ist ja schon relativ hoch. Sind ja noch etliche, die ihren Diabetes haben, aber nichts davon wissen. Und wahrscheinlich war es bei dir dann auch so. Wie schlimm in Anführungsstrichen oder wie hoch war denn der Zucker, als die Diagnose gestellt worden ist? Kannst du dich da noch erinnern? Diesen berühmten HbA1c-Wert, den wir ja irgendwie alle kennen?
11,9,
das ist natürlich ein Wort, ne? Ja.
Deshalb hat auch mein Hausarzt sofort die Segel gestrichen und hat gesagt, dich versorge ich mal woanders.
Okay.
Und dementsprechend drei Tage später bei der Fachrichtung Diabetologie angefangen.
Okay, wie alt bist du gewesen, als die Diagnose gestellt worden ist?
Jetzt muss ich echt zurückrechnen. 44.
44, okay, ja. Und wahrscheinlich auch, wie wir heute sagen, etwas mehr Gewicht zum damaligen Zeitpunkt, sodass man wahrscheinlich doch von Anfang an davon ausgehen konnte, dass es ein Typ-2-Diabetes ist? Oder gab es da erst noch Zweifel an der Diagnose?
Ja, also Zweifel gab es nicht wirklich. Die Anzeichen waren zu deutlich und ja, durch die erbliche Vorbelastung war die Chance in die Richtung ja nun deutlich hoch.
Ja, da sprichst du natürlich auch nochmal ein ganz wichtiges Thema an. Wenn ich sage immer, wenn es beim Diabetes nur um das Thema Bewegung und Ernährung gehen würde, dann hätten wir viel, viel mehr Menschen mit Diabetes, mit Typ-2-Diabetes, nicht 9 Millionen, sondern vielleicht auch 20 Millionen. Nein, die Genetik spielt eine ganz entscheidende Rolle. Nichtsdestotrotz, und das hast du dann ja auch die nächste Zeit gezeigt, hat Typ-2-Diabetes sehr wohl was mit Ernährung und Bewegung zu tun. Und du hast was verändert.
Ja gut, ich hatte den großen Vorteil in Anführungsstrichen, dass ich ja, ich sag mal, bis man zu Hause so aussieht, konnte ich mir das Ganze mit dem Essen ja immer schön abends am Küchentisch angucken, was denn da so passiert. Das heißt, ich konnte rein theoretisch schon vor der Diabetes-Schulung, die ich bekommen habe, halt einiges selber tun, wo man halt weiß, okay, also gut, es geht ja nicht nur um die Flasche Cola in Anführungsstrichen, sondern ja wirklich um die gesamte Ernährung. Und wenn man da halt schon mal ein Beispiel hat, ist das halt deutlich einfacher.
Das auf jeden Fall, aber man muss natürlich auch sagen, dass auch bei den Ernährungsempfehlungen durchaus auch sich ein bisschen was getan hat über die Jahre. Und wir sind ja jetzt sehr viel mehr bei einer eiweißbetonten Ernährung, kohlenhydratreduzierten Ernährung und bei den Fetten eher die pflanzlichen Fette, die wir so in den Fokus rücken. Und wenn ich so an meine, ich mache jetzt so die Diabetologie schon über 25 Jahre, so an die Anfänge zurückdenke, da war immer nur der Zucker oder die Kohlenhydrate das Thema. Das hat sich schon nochmal so ein bisschen verändert.
Ja, ganz klar. Das habe ich dann generell natürlich auch nach der Schulung halt gemerkt an der Stelle. Aber es war halt schon mal ein guter Einstieg erstmal, um halt akut dann natürlich auch sofort was dagegen zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man in der Familie das alles erlebt hat, dann ist ja auf jeden Fall auch das Bewusstsein für die Erkrankung da. Der Umgang, das ist natürlich alles sehr viel selbstverständlicher, kann ich irgendwie total gut nachvollziehen. Und die Bewegung, was hast du da? Du hast vorhin schon gesagt, du bist schon während der Corona-Zeit mehr unterwegs gewesen, aber wie hat sich das so weiterentwickelt?
Ja, ich hatte dann ja den Bluttest gemacht und ja auch, also wir haben die ganz normalen Check-up gemacht, auch trotzdem, sodass auch mit den entsprechenden Gewicht etc. vom Arzt zumindest schon mal erstmal fürs Laufen keine Einschränkung war, weil zur Corona-Zeit war es halt mehr das Walking-Tempo. Und naja, dementsprechend hat man dann mal das Equipment fürs Laufen ein wenig aufgewertet und sich vernünftige Laufschuhe besorgt, weil man wollte dann ja auch doch noch ein paar Kilometer mehr machen. Und ja, dementsprechend ist dann auch das Tempo dann schneller geworden.
Ja, und hast du das alleine gemacht oder in der Gruppe? Das ist ja ein bisschen auch so ganz unterschiedlich, wie die Leute es so mögen.
Also ich sag mal so, am liebsten mache ich es eigentlich alleine, weil ich da am besten abschalten kann oder nochmal so Dinge durch den Kopf laufen lassen kann aus dem Alltag. Und irgendwann ist er dann doch mal Gott sei Dank leer.
Ja, okay.
Und ich mache es aber auch hin und wieder mal mit Freunden dann zusammen, dass man sich mal trifft. Aber was man halt dabei halt auch merkt, jeder hat so sein eigenes Tempo beim Laufen. Und irgendwie einer ist dann immer dabei, der dann zurückstecken muss.
Ja, man kann, manchmal hat man Glück, hat eine homogene Gruppe. Aber ich sage es ganz ehrlich, ich laufe auch alleine, weil ich verbinde auch, sagen wir mal, die körperliche Aktivität, den Zugewinn an Fitness damit, dass ich einfach auch ein bisschen meinen Kopf freikriege, die Gedanken für einfach viele Dinge, gute Ideen kommen mir, wenn ich laufe. Und deswegen laufe ich eigentlich auch gerne alleine, manchmal mit Musik, manchmal ohne Musik, so wie es gerade die Stimmung ausmacht. Daniel, wenn wir über Bewegung reden, dann, das ist natürlich mein Lieblingsthema und da kann ich dich auch nicht, das kann ich dir auch nicht ganz ersparen, dann geht es für mich natürlich auch nicht nur um die Herz-Kreislauf-Fitness, sondern eben auch um die sogenannte muskuloskeletale Fitness. motorische Fitness, die dann ja auch eng verbunden ist mit der metabolischen oder Stoffwechselfitness, wie auch immer man das nennen mag. Bist du jetzt ein reiner Läufer oder hast du dir auch mal überlegt, ob man eventuell mit vielleicht einem zusätzlichen moderaten Krafttraining noch eine ganz andere Ebene der Fitness bedienen kann?
Ja, beschäftigt schon, aber aktuell einfach noch nicht richtig in den Alltag integriert, bin ich ganz ehrlich. Weil dann ist es halt schneller, mal eben die Schuhe abends sich noch zu schnüren, als dass man sich nochmal aufrafft, ich sag mal, Richtung klimatisierten Raum zwar, also die letzten zwei Tage wären dafür, glaube ich, gut gewesen, aber dementsprechend, da muss ich noch mal dran. Ich bin so ehrlich zu mir selber und sage ganz einfach, der nächste Herbst kommt bestimmt, wenn die schlechten Wettertage wieder kommen, um dann noch mal da einen Angriff zu machen.
Nein, ist auch, finde ich, ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, so ab dem 30. Lebensjahr verlieren wir ja alle an Muskulatur, so etwa 1% jedes Jahr. Und wenn wir dann so 15-20% Muskulatur verloren haben, dann geht das auch, ist das auch wieder ein Verlust an Lebensqualität. Und irgendwann ganz am Ende steht eben auch die Hilfsbedürftigkeit da. Und von daher muss man sagen, jetzt völlig egal, ob mit oder ohne Diabetes, ein moderates Krafttraining ist schon ganz, ganz wichtig.
Ja, inzwischen Zeit, es gibt ja so dieses Lauf-ABC mit dem ganzen Dehnen und ich sag mal alles so auf eigenem Körpergewicht. Das mache ich dann schon, weil das merkt man auch, wenn man es nicht macht.
Ja.
Spätestens nach dem zweiten oder dritten längeren Lauf. Da erinnert einen der Körper doch relativ schnell daran.
Ja, genau. Dehnen, Beweglichkeit, Koordination, das gehört natürlich auch irgendwie zu unserer gesamten Fitness dazu. Wenn ich noch mal einmal, und dann ist es auch gut mit dem Thema, auf das Muskeltraining zurückkommen darf, dann kann ich, da habe ich da noch einen super Buchtipp, den gebe ich eigentlich auch immer meinen Patienten mit. Das ist von dem Michel Gleich ein Buch, das heißt Gestern hast du morgen gesagt. Und da ist wirklich ein ganz einfach, also stufenadaptiert, aufbauend, ein Muskeltraining mit dem eigenen Körpergewicht, zeitlich wirklich in einem ganz akzeptablen Rahmen mit ganz klaren Vorgaben. Ich finde, das ist wirklich ein super Tipp, um in so ein moderates Muskeltraining reinzukommen. Also musst du dir die einfach mal anschauen.
Genau, schaue ich mir mal am Wochenende an.
Ja, okay, muss ja jetzt nicht gleich am Wochenende sein, aber vielleicht dann für den Herbst oder wie auch immer.
Ja. Ja, aber wenn man es jetzt nicht besorgt, hat man es so schnell wieder vergessen.
Ja, du kannst ja den Podcast dann nochmal, die später nochmal anhören. Ja, du bist ja ITler und was hält der ITler denn von den digitalen Gesundheitsanwendungen, den Apps? Sind die dir mal begegnet im Zusammenhang mit Diabetes? Hast du so eine DIGA angeboten bekommen, als die Diagnose gestellt worden ist? Ein paar Jahre sind die digitalen Gesundheitsanwendungen ja jetzt schon so auf dem Markt.
Nee, also ich sag mal so, ich weiß, was mein Diabetologe davon hält und das ist leider nicht ganz so viel. Jetzt habe ich aber ja den Vorteil, dass ich ja unter anderem auch Lautsprecher bin bei der Deutschen Diabeteshilfe. Das heißt, man kriegt dann ja dementsprechend auch die eine oder andere Info. Auch mal, ich sag mal, abseits vom Typ 2. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich eigentlich relativ fix auch in meinem Zielbereich war, habe ich dann halt gesagt, gut, wenn es so geht, wie es gerade läuft, kann ich da sehr, sehr gut mitleben. Und es gibt ja auch die ein oder andere Einschränkung bei den DIGAs mit Voraussetzungen. Und da war ich einfach zu schnell raus.
Ja, ist auch so. Ich sag's mal so ganz vorsichtig formuliert, meine Erfahrungen mit den digitalen Gesundheitsanwendungen sind auch sehr durchwachsen. Viele, die dann zwar die digitale Gesundheitsanwendung einlösen, aber dann nur irgendwie so 2-3 Wochen dabei bleiben. Für viele kommt es auch von vornherein gar nicht in Frage, weil sie einfach die nötige Technikaffinität nicht mitbringen. Also, und dann gibt's doch immer welche, die das konsequent durchziehen, wobei ich oft auch den Eindruck habe, Mensch, die hätten wir auch so bekommen, ohne digitale Gesundheitsanwendung. Aber das ist vielleicht auch, muss man auch von Diga zu Diga sich anschauen. Was auf jeden Fall ganz spannend dabei ist, dass die ja teilweise auch ein CGM mit anbieten, ein kontinuierliches Glukosemonitoring. Das kann ja jetzt natürlich nicht der Grund sein, dass man so eine Diga verordnet, nur weil man einmal für 14 Tage ein CGM bekommt. Aber hast du zum CGM eine Meinung, jetzt speziell auch im Zusammenhang mit Typ-2-Diabetes?
Ich sag mal so, generell sind alle Hilfsmittel wichtig. Die einen kommen mehr mit dem CGM klar, die anderen mit dem Blutzuckermessgerät. Und da gibt es ja noch die Fraktion, die dann halt, ich sag mal, entsprechend der Leitlinie halt dann sagt, naja, es reicht doch alle 3 Monate bei meinem Lieblingsdiabetologen, den HbA1c zu bestimmen. Also ich habe auch schon einmal ein CGM tragen dürfen. Allerdings muss ich gestehen, auch da war nach 4 Tagen bei mir dann Schluss, weil die Menge an Werten, die ich kriegte und wie du ja eben schon erwähnt hast, ich bin ITler. Das war keine gute Kombi.
Okay.
Also es hat dann wirklich den Alltag teilweise beeinflusst, sodass, ich sag mal, auch der Handy-Akku abends dann gerne mal leer war. Ich guck mal gerade auf den Wert, wie ist er denn und wie kommt denn das jetzt? Und das Zergrübeln. Was ich allerdings halt mache, ist, dass ich Blutzucker messe vor den Mahlzeiten. Oder halt, wenn ich meine, so nach dem Motto, irgendwie ist dein Körpergefühl gerade komisch.
Ja.
Sodass ich mir halt den Luxus dann einfach gönne.
Ja. Ja, also beim CGM muss ich sagen, ist ja für einen Segen für die Betroffenen mit Typ-1-Diabetes und auch gerade dann in Verbindung mit den Insulinpumpen als AID-Systeme. Das ist ja sowohl von der Ergebnisqualität wie auch von der Lebensqualität ein Quantensprung, den wir da erleben oder erlebt haben schon in den letzten Jahren. Beim Typ-2-Diabetes muss ich allerdings sagen, gerade so, wenn jemand frisch kommt mit dem Typ-2-Diabetes und so nach 2-3 Wochen legt man ihm so ein CGM an und er hat dann die Möglichkeit, mal ein bisschen selber Erfahrungen zu sammeln, wie wirkt sich dieses Nahrungsmittel auf meinen Zucker aus oder wie wirkt sich dieses auf, was macht die Bewegung. Also da habe ich schon wirklich ganz, ganz viele Aha-Effekte erlebt und ich muss sagen, ich würde mich schon freuen, wenn man zumindest so in der Startphase Menschen mit Typ-2-Diabetes unabhängig von der Therapie auch ein CGM-Gerät mitgeben können. Weil ich glaube, da ist ganz viel Rückmeldung, ganz viel Rückkopplung und da kann man wirklich gut mit lernen.
Ja, und ich sehe es fast genauso wie du. Ich sage ganz einfach, die Wahl des Hilfsmittels sollte einfach dem Patienten gelassen werden.
Also, das sowieso. Die Zeiten sind ja eh vorbei. Entscheiden ja gemeinsam mit dem Patienten und das paternalistische Denken, das ist ja vorbei.
Genau. Nur ich sag mal so, generell wird ja aktuell halt CGM First relativ viel propagiert an der Stelle. Und ich sag mal so, ich hätte es auch ganz gerne, wenn meine Blutzuckersticks vielleicht eventuell dann doch mal von der Kasse übernommen werden.
Ja, gut, das ist ja auch noch ein anderes Thema. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Wie soll jemand ein Gefühl für seinen Diabetes bekommen, wenn er nicht die Möglichkeit, sei es kapillär mit den Sticks oder eben mit dem CGM seine Zuckerwerte zu bestimmen? Ne? Das finde ich auch ganz, ganz traurig. Wir geben sehr viel Geld im Gesundheitssystem für Dinge aus, wo man auch sicherlich diskutieren kann, wie sinnhaftig sie sind. Aber an diesen Stellen, da sparen wir sicherlich an der falschen Stelle.
Und ich möchte nicht wissen, wie viele Patienten du schon in deiner Praxis hattest, die sich auf einmal dann gewundert haben, wie es denn zu dem HbA1c-Wert nach 3 Monaten kam.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon ganz viel über Ernährung und Bewegung gesprochen. Hast du eigentlich auch Medikamente bekommen oder ist das alles in Anführungsstrichen nur der Lebensstil gewesen, die positive Entwicklung?
Nicht wirklich. Also ich habe Metformin oder ich nehme aktuell auch Metformin. Ich sag mal so in der berühmten empfohlenen Dosis 2x1000. Und damit fahre ich halt ganz gut. Also ja, im Normalfall.
Gut, also Metformin, ich bleibe bei allen tollen Entwicklungen, die wir auch in der medikamentösen Therapie des Diabetes haben, bleibt das entscheidende Medikament an der Basis. Das ist ja auch mit reichlich positiven Nebeneffekten, wenn man mal von den Magen-Darm-Beschwerden absieht, die ja mal auftreten können, wirklich auch gut belegt.
Ja, und da rate ich ja aus eigener Erfahrung auch mal einfach zu einem Herstellerwechsel, auch wenn die Krankenkasse vielleicht sagt, nee, das übernehmen wir mal nicht.
Auch weil das,
so war es
ja
bei mir.
Ja, genau, das ist natürlich immer ein Thema. Macht vielleicht das Präparat X, das Metformin-Präparat X, sind da vielleicht die Nebenwirkungen geringer als unter dem Präparat Y. Das kann man auf jeden Fall versuchen. Und wir wollen ja keine Werbung machen, aber ist ja allen bekannt, dass es da so zwei, drei Produkte gibt, die oft dann noch besser wieder funktionieren hinsichtlich der Nebenwirkungen. Ja, Daniel, wenn ich dich so höre, dann habe ich eigentlich so das Gefühl, du könntest hier so zumindest, was die neuen Patienten angeht, die manifestierten, die wir ja immer wieder sehen, meinen Job übernehmen. Du bist ja, du kennst dich mit den Medikamenten aus, du weißt um die Basistherapie, da haben wir eigentlich schon ganz viel auf dem Papier geschafft.
Ja, aber ich glaube, ich bleibe da genauso gerne ITler. Okay. Den Job nehme ich euch oder den Diabetesassistentinnen einfach nicht weg. Ja. Unterstützend gerne aus der Community oder so mit Fragen. Aber den Hauptjob muss bitte Werner übernehmen.
Ja,
das
nein,
ist
sowas,
wirklich qualifizierter.
So war es auch am Ende nicht gemeint. Es sollte tatsächlich eine Brücke zur Community sein. Du bist ja bei der Kampagne Sag es solidarisch, sag es laut, aktiv dabei. Kann ja jeder, glaube ich, ist auch immer noch aktuell im Netz nachhörbar. Ne?
Cool.
Was hat dich in die Community geführt?
Ja, es ist für mich einfach eine Angelegenheit gewesen, weil halt die Typ-2-Diabetiker halt dort schwach vertreten sind, im Gegensatz zum Vergleich der Erkrankungen. Und die dort dann halt nur im Endeffekt mit Medikamenten, also Tablettenbehandlung, dann dort auch deutlich unterrepräsentiert sind. Also Typ 1er haben das ja schon vor Jahren angefangen und die Typ 2er ziehen zwar jetzt nach, aber wir haben noch ganz, ganz viel Luft nach oben.
Ja, ich erlebe auch so ein bisschen, dass auch hier so in meinem Umfeld, dass es früher sehr, sehr aktive Selbsthilfegruppen, also vor Ort in Präsenz gab, dass das aber speziell bei den Betroffenen mit Typ-2-Diabetes doch deutlich rückläufig ist. Das Engagement fehlt so. Vielleicht ist es auch nicht so das Medium, das so vor Ort irgendwo zu machen, sich zu treffen. Und deswegen freue ich mich natürlich ungemein, wenn ich von diabetes.de immer mal was von der Kampagne höre und dann vor allen Dingen auch Menschen wie dich mit Typ-2-Diabetes sehe, die da sich aktiv zu Wort melden.
Ja, der Knackpunkt, also ich habe selber mal zwei Selbsthilfegruppentreffen besucht. Und ich sag mal so, man senkt halt als Jüngerer in Anführungsstrichen halt unter anderem sehr den Schnitt. Und halt mit der Tablettenmedikamentierung ist man dort auch meistens ganz, ganz allein. Und ja, dementsprechend war das halt für mich zum Beispiel kein Weg an der Stelle. Beziehungsweise es kommt teilweise halt ja auch auf die Termine an. Wenn dann so nachmittags um 17 Uhr einer angesetzt ist, ist das als Arbeitnehmer dann auch schon mal schwierig.
Genau, das muss ja auch immer passen. Leider sind die Terminkalender ja alle irgendwie wie voll und das kennen wir natürlich auch. Und da ist natürlich so eine Online-Community auch nochmal ein ganz anderer Ansatzpunkt.
Ja, und die hat keine Öffnungszeiten. Also
so ist es.
Ich hatte es so, dass ich über Ostern jetzt mal mir sehr, sehr ordentlich einen Magen-Darm-Effekt eingefangen hatte. Und naja, die Werte waren alles andere als schön und so, dass man dann halt einfach mal auch in die Gruppe geschrieben hat und hat gesagt, hallo, was mache ich denn jetzt am besten, weil gefühlt geht zwar oben die Tablette rein, aber ich weiß nicht, wie lange sie überhaupt im Körper bleibt und was machen wir denn am besten und naja, 4 Tage über Ostern Haferflocken, ich weiß nicht.
Okay, ja, also absolut, da hat man natürlich dann auch wirklich die Möglichkeit, sich gegenseitig zu helfen. Ich schreibe ja gelegentlich auch mal Beiträge für den Diabetes-Anker, das frühere Diabetes-Journal. Und da haben wir auch irgendwie entdeckt, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, die Community mit einzubeziehen, dass es auch von der Leserschaft einfach auch gewünscht wird, dass Menschen mit Diabetes, mit Typ 1, mit Typ 2 Diabetes, Typ F Diabetes und so weiter, sich einfach mit zu Wort melden, dass man sie einbezieht. Und ich finde, da ist wirklich die Diabetologie, wenn man das mit anderen Fachdisziplinen, anderen Bereichen vergleicht, sind wir da wirklich ganz, ganz vorne dabei. Wir müssen es nur weiter verfolgen, weiter leben. Und da trägt ja auch hoffentlich so der heutige Podcast dann auch dazu bei, dass einfach die Community wachsen kann. Ja, wenn ich so auf die Uhr schaue, sind wir jetzt schon fast eine halbe Stunde unterwegs. Das ist ja so die Zeit, die man uns vorgegeben hat, die wir hier plaudern dürfen, sollen, müssen, wie auch immer man das nennen mag. Ich habe eine Sache, die muss ich einfach noch loswerden, weil es hat schon ein bisschen nostalgischen Charakter. Ich habe ja mitbekommen, dass du in Münster arbeitest, in der Uniklinik in Münster als ITler. Ist das richtig?
Ja, im Bereich Forschung und Lehre eigentlich. Ja. Das ist separat. Es gibt einmal die Klinik-IT und halt auch den Bereich Forschung und Lehre. Und da bin ich in IT tätig, genau.
Ja, ist das jetzt Forschung und Lehre für die gesamte Universität oder für den Medizinbereich?
Für den Medizinbereich.
Ja, aber dann bist du da ja auch schon, sagen wir mal, perfekt aufgehoben sozusagen. Und ich sage es deswegen, weil ich selber eigentlich mal das komplette Medizinstudium bis auf einen Teil in England, in Münster absolviert habe und irgendwie immer noch eine super Verbindung nach Münster habe und freue mich immer, wenn ich irgendetwas aus Münster höre. Deswegen passte das hier mit dem heutigen Podcast mit dir besonders gut.
Ja, ich würde behaupten, dass durch die ein oder anderen Gebäude, die ja nun auch altehrwürdig sind, zwar in Teilen dann ja auch doch schon mal wieder renoviert und saniert, aber dass wir da über ähnliche Treppenhäuser uns bewegen sozusagen.
Ja, also ich muss mal sehen, dass ich mal wieder die alten Gebäude da besuche. Ich war jetzt mit einer Familienangehörigen einmal in der Chirurgie, da in der Unfallchirurgie in Münster. Das ist ja auch ein altes Gebäude da und ja, ist immer wieder schön, da hinzukommen.
Wie gesagt, Kaffeemaschine ist da und kann genutzt werden. Einfach Bescheid sagen.
Genau, oder dann machen wir einen Spaziergang face-to-face da.
Gut. Aasee ist nicht weit.
Genau, am Aasee, ja, die Aasee-Runden, da habe ich auch so manche Runde schon absolviert in meinem Leben. Und wenn wir gelegentlich uns mal mit den Studienkollegen in Münster treffen, dann machen wir tatsächlich auch ein Läufchen am Aasee morgens. Das gehört dann auch dazu. Daniel, ich finde, das war ein netter Plausch. Wir hätten noch viel mehr über Sport bei der Hitze jetzt sprechen können. Da ist vielleicht auch manchmal ein Päuschen eher angesagt als Training in der Hitze. Wir hätten sicherlich noch ganz viele Themen zu besprechen, aber vielleicht kann man das tatsächlich dann mal in Münster nachholen.
Ansonsten, Hamm liegt ja auch am RRX6 oder wie er jetzt neudeutsch heißt, der alte Regionalexpress. Das ist ja rein theoretisch auch einsteigen, aussteigen und zusammenkommen.
Ja, tatsächlich. Der zieht hier von Minden auf jeden Fall durch bis nach Hamm oder sogar bis Dortmund, meines Wissens. Ne?
Wenn es gut läuft und die Bahn mitspielt, sogar ja bis Köln.
Sogar bis Köln, okay, ja gut. Okay, Daniel, dann wünsche ich dir schon mal jetzt ein schönes Wochenende.
Danke,
und ja, es hat mir viel Spaß gemacht. Und vielleicht sehen wir uns ja auch mal auf der einen oder anderen Veranstaltung. oder sonst eben in Hamm oder Münster oder gerne auch in Minden oder Porta.
Ich würde mich sehr freuen.
Okay, Daniel, dann alles Gute und bis demnächst mal.
Bis demnächst.
Tschüss.
Tschüss.
Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf www.diabetes.de.org/podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. In 2 Wochen sprechen dann Dr. Felix Reschke und Sandra Harsch über das Thema Typ 1 Diabetes bei Säuglingen und Kleinkindern.
Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.